ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster. Dienstagvormittag, neue Ausgabe SWR 1. Leute, ich begrüße ganz herzlich Peter Pranger. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Sie sind einer der großen Erzähler deutscher Geschichte. Sie haben sich selbst, glaube ich, mal genannt, der Helmut Kohl der Belletristik. Da muss dann natürlich auch was kommen. Und da sind dann unter anderem 5 Deutschland-Romane erschienen, in denen Sie die Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert erzählen. Warum liegt Ihnen eigentlich die Geschichte so sehr am Herzen?
Weil ich mich für Geschichte nie interessiert habe.
Ja, das ist ja eine logische Antwort.
Nein, das ist wirklich so. Ich habe mich für die Geschichte wirklich nicht interessiert. Ich war nicht gut in Geschichte in der Schule. Ich habe keine Sekunde darüber nachgedacht, ob ich Geschichte studieren soll. Aber was mich immer interessiert hat, ist, wie Menschen Geschichte erleiden, erleben, durchlaufen, wie sie durch die äußeren, sich verändernden Bedingungen von Gesellschaft und Politik sich bewähren müssen, ob sie sich treu bleiben, ob sie sich verbiegen. Das hat mich immer interessiert. Also so das passive Erleben von Geschichte. Und das versuche ich dann in Stories, also Geschichte im Sinne von Historie, durch Geschichten im Sinne von Stories mir selber erst einmal zu vermitteln. Und indem ich das tue, vielleicht auch ein paar anderen Menschen, die dann meine Geschichten lesen.
Und Lebensgeschichten kann man bei Ihnen erfahren, haben Sie schon ganz früh mitbekommen. Ja. Nämlich zu Hause im Sauerland. Ja. Bettenprange war da über die Grenzen des Sauerlands bekannt. Und wie haben Sie da Geschichten aufgeschnappt?
Ja, das war schon sehr, sehr früh in meiner Kindheit. Ich habe meinen Vater so ab dem 8., 9. Lebensjahr bei den Auslieferungen begleitet. Und wo bringt man die Betten hin? Natürlich ins Schlafzimmer. Und der Genius Loki des Schlafzimmers bringt es mit sich, dass die Menschen sich dort in einer Weise öffnen, wie sie das sonst eigentlich niemals tun.
Ja, und sie
erzählen, ja, also die erzählen aus den intimsten Lebensbereichen. Also mein Mann, der schläft ja gerne nackt. Ja, und aber ich bin eher so frierig und dann kuschel ich mich an den und dann sagt er, geh mir weg mit deinen Eisbeine. Ja, und der Opa, das haben sie an der Matratze gesehen, der hat sie mal mit der Prostata. Ist auch mal so bei alten Leuten. Und damit habe ich mich wirklich vollgesogen und das hat, glaube ich, ich sage das wirklich ohne Scherz, Satire, Ironie, das war meine schriftstellerische Grundausbildung, weil das, was mich wirklich interessiert in meiner Literatur, das sind Menschen und wie Menschen sich verhalten und wie Menschen ticken, wie sie sich entwickeln. Das ist das A und O meiner ganzen Arbeit.
Dennoch braucht es natürlich sehr viel mehr, um dann schriftstellerisch tätig zu werden. Da gehört ganz viel Recherche mit dazu. Ja. Das erlebt man, wenn man jetzt die Protagonisten auch erlebt aus Herrliche Zeiten, dem aktuellen Roman. Der beginnt 1900 mit der Weltausstellung in Paris. Nehmen Sie uns mal mit in diese Welt. Wie sind Sie vorgegangen?
Ja. Also gerade wenn man so große Epochen beschreibt, wie ich das tue, der Roman erstreckt sich ja insgesamt von 1871 bis 1914, also von der Reichsgründung, der Gründung dessen, was wir heute als Deutschland bezeichnen, bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs. An dieser Epoche interessiert mich vor allem diese Janusgesichtigkeit. Diese Zeit hat zwei Gesichter. Auf der einen Seite ist es die Zeit der sich immer schärfer herausbildenden Nationalismen in allen Ländern Europas, nicht nur in Deutschland, auch in Österreich, auch in Frankreich, auch in England, auch in Russland. Und das ist bekannt und führte zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Weit weniger bekannt ist die Offenheit der damaligen Zeit. Wir haben damals das offenste Europa aller Zeiten gehabt. Und die Menschen hatten einen Austausch auf der kulturellen Ebene, auf der wirtschaftlichen Ebene, auf der technischen Ebene, auf der wissenschaftlichen Ebene.
Auf der kulinarischen Ebene sogar.
Auf der kulinarischen Ebene sogar. Und diese Doppelgesichtigkeit habe ich versucht zum Ausdruck zu bringen und die ganze Geschichte in einem Satz. Es ist eine Geschichte von Liebe und Freundschaft über alle Grenzen hinweg in einem Europa, das es einmal gab, bevor es sich selbst zerstörte, nämlich 1914.
Zusammen mit ihren Protagonisten durchlebt man als Leser Glück und große Dramen. Sie haben Personen der Zeitgeschichte mit drin, wie zum Beispiel den Spitzenkoch Auguste Escoffier. Über die Biografie zu recherchieren ist das eine. Wie kriegen Sie denn dann so Eigenschaften raus, was das für ein Typ gewesen ist?
Es gibt eine Biografie von ihm, die natürlich im Wesentlichen auf seine Kochkunst abzielt. Aber ich glaube, so wie ein Mensch kocht, so ist er auch ein bisschen. Und dass man das rückwirkend schließen kann von seiner Art zu kochen auf seine Art zu leben. Natürlich nehme ich mir da auch viele Freiheiten. Aber an Auguste Escoffier haben mich verschiedene Sachen interessiert. Ich fand ihn als erstens verkörpert er für mich dieses offene Europa, über das wir gesprochen haben. Dieser Mann hat das Restaurant im Ritz in Paris geführt. Er hat das Restaurant im Carlton in London geführt, ebenso das Savoy in London. Er hat das Grand Hotel in Monaco geführt. Er hat in Zürich gearbeitet. Er hat sogar die deutschen Schiffe der Hapag ausgerüstet auf Wunsch von Kaiser Wilhelm, der eigentlich ein kulinarischer Chauvinist war und am liebsten Senfeier und Buletten aß. Aber er, weil er ebenso protzig war wie Donald Trump heute, durchaus vergleichbare Figur, hat er darauf bestanden, dass also der beste Koch der Welt, der König der Köche und der Koch der Könige, so war Auguste Escoffier damals tituliert, dass er auch diese Bordküche ausrüstet und die Crew schult. Aber was der Auguste Escoffier gemacht hat, und das war dann der Grund, warum ich ihn dann in dieses Buch als einen der Hauptakteure aufgenommen habe, das war ein großartiges kulinarisches Ereignis im Sommer des Jahres 1914. Er hat dort, in diesem Sommer 1914, hat er in 117 Ländern, 117 Spitzenrestaurants in über einem Dutzend Ländern zur gleichen Zeit ein und dasselbe Menü stattfinden lassen.
Das fand ich so irre beim Lesen, wo ich dachte, Mensch, das war 1914, das wäre heute eine schwierige Aufgabe. Ja. Wie hat das denn damals funktioniert?
Das war ein Organisationsgenie, so wie der auch das ganze Brigadewesen eingeführt hat in den Küchen. Der hat alles durchorganisiert und durchtailoriert, möchte man fast sagen, wie Fabrikarbeit, aber nicht um billiger zu sein, sondern um Qualität zu sichern. Und das hat er dann auch übertragen auf dieses Menü. Und da fand, also bis hin zur Tischdekoration, war alles identisch. Und das muss man sich mal vorstellen, das war eigentlich eine Marketingidee. Aber es ist ein unglaubliches Symbol des friedlichen Miteinanders. Tausende von Menschen sind an einem Gastmahl beteiligt und Menschen, die miteinander essen, die schießen nicht aufeinander. Und in dieses Symbol des Friedens und des freiheitlichen Miteinanders fallen die Schüsse von Sarajevo und der Erste Weltkrieg bricht aus. Also genau in diesem Ereignis koinzidieren diese beiden Europas, von denen ich eben gesprochen habe, das offene Europa, das gastfreundliche Europa und gleichzeitig das nationalistische Europa, das da in Sarajevo zur Explosion geriet.
Ja, Sie erzählen da so viel Geschichte anhand von den Protagonisten, mit denen man mitleidet, man freut sich mit ihnen. Wie ging es Ihnen denn beim Schreiben, wenn Sie dann aktuelle Nachrichten verfolgen?
Ja, es ist geradezu erschreckend, wie groß die Parallelen sind. Auch wir leben heute in einer Zeit, nach 75 Jahren offenes Europa, immer offener werdendes Europa, haben wir eine Zeit vom Frieden, Freiheit und stetig wachsendem Wohlstand erlebt. Und das verdanken wir diesem offenen Europa, gerade wir in Deutschland. Und was erleben wir heute? Dass überall wieder die Nationalismen fröhliche Urstand feiern und sich wieder die Länder statt kooperativ miteinander voneinander auch zu profitieren, wieder auf Konfrontationskurs gehen. Und wohin das führen kann, das haben wir leider vor 110 Jahren erlebt.
Ist das so als Schriftsteller? Schreiben Sie sich da was von der Seele? Wie ist das?
Ja, ich schreibe, sagen wir mal, das Schrecken in meiner Seele wird immer größer beim Schreiben. Na, dass es Parallelen gibt von der heutigen Zeit zu der damaligen Zeit, das war mir vorher schon klar. Aber dass die so immer mehr zunehmen in den 3 Jahren, die ich insgesamt an dem Buch gearbeitet habe, das war schon ziemlich erschreckend. So, nein, ich kann mir das nicht von der Seele schreiben, sondern ich sehe zu meinem Entsetzen, dass die Aktualität des Romans immer größer geworden ist.
Jetzt weiß ich nicht, wie indiskret das ist, wenn ich verrate, dass Sie einen runden Geburtstag gefeiert haben.
Das ist extrem indiskret.
Ja, ich will's auch. Sollen wir es rauslassen oder lieber nicht?
Meine stereotype Antwort ist, von Beileidsbekundungen auf dem Wege zum Grabe bitten wir Abstand zu nehmen. Und bitte fragen Sie nicht weiter, es kommen mir schon die Tränen. Nein, philosophisch, also ich bin 70 Jahre alt geworden, das ist natürlich ein fürchterliches Datum. Ich meine, in meinem Kopf ist immer noch der gleiche Blödsinn wie mit 15. Nur wenn ich in den Spiegel schaue, stelle ich fest, es hat sich ein bisschen was getan in der Zwischenzeit. Und ich muss mich damit abfinden, ich kann es natürlich philosophisch so betrachten. Also ich sage, es ist ja wunderbar, wenn man alt wird, weil dadurch wird jeder Moment kostbarer. Es ist ja wie in der Marktwirtschaft Angebot und Nachfrage. Die Nachfrage wird immer größer nach Lebenszeit und das Angebot wird immer geringer. Also wird jeder Augenblick teurer im Sinne von wertvoll.
Und Sie haben jetzt gerade gesagt, der gleiche Blödsinn wie mit 15. Wie wichtig ist der Blödsinn für die Kreativität?
Der ist unablässig. Also ich glaube, man braucht 2 Dinge. Also zum einen Blödsinn. Im Sinne von, man muss Chaos auch herstellen. Na, wenn man nicht Chaos hergestellt hat, dann kann man auch keine Struktur in etwas bringen. Vornehmer ausgedrückt mit Nietzsche, das ist das dionysische Prinzip und das apollinische Prinzip. Das dionysische, das ist, sind die Dämonen, die in einem hausen, die alles durcheinander bringen. Und das apollinische Prinzip ist das formgebende Prinzip, dass man aus diesem Ganzen dann wieder ein sinnvolles Etwas macht.
Andere Philosophen haben mal gesagt, Ordnung ist das halbe Leben, Chaos ist die andere Hälfte.
Ja, aber mein Lieblingsaphoristiker hat gesagt, Ordnung führt zu allen Tugenden, Lichtenberg, Ordnung führt zu allen Tugenden, aber was führt zur Ordnung? Na, und da bin ich dann gefragt. Ne? Ich bin derjenige, der zur Ordnung führt. Aber das Zweite, was man unbedingt als Schriftsteller, als Romanautor zumindest braucht, ist, glaube ich, ein gerütteltes Maß an Schizophrenie oder Polyphrenie. Weil, wie soll ich sonst Dialoge schreiben?
Wenn
ich immer mit mir
einzeln,
ich bin also so ein Dutzend, habe ich sicherlich in mir. Und das macht mir großen Spaß, diese verschiedenen Figuren miteinander ins Gespräch zu bringen. Und was nur dabei auffällig ist, am leichtesten tue ich mich eigentlich immer mit den Schurken. Na, also die Verbrecher und die schlimmen Gestalten, die ich eigentlich auch gar nicht mag von meinem Oberstübchen her. Na, da habe ich immer sofort, weiß ich, was die sagen, was die denken, was die fühlen und auch was die machen.
Na, vielleicht ist da doch so eine heimliche Sehnsucht.
Ja, es ist ja vielleicht ganz schön das therapeutische Schreiben. Ne? Also diese ganzen Schurken, die da in mir stecken, na, die kann ich auf diese Art und Weise dann aus mir rauslassen. Also ich kann stehlen, lügen, morden, Ehe brechen. Was passiert, holt man die Polizei. Im Gegenteil, ich kriege noch Geld dafür. Na, also insofern ist dieser Beruf ein sehr schöner Beruf, wenn nicht diese fürchterlichen, qualvollen Momente, Tage, Nächte und oft auch Wochen wären, in denen einem gar nichts einfällt. Und das ist etwas, was ich...
Ist das so lang manchmal?
Ja, ich habe die schlimmste Schreibblockade hatte ich mal 3 Monate lang. Ich habe aber mit sauerländischer Disziplin mir gesagt, gar nichts tun geht nicht. Und ich habe in diesem Vierteljahr die schönsten Weihnachtsgrüße meines Lebens geschrieben. Also meine literarische Produktion erschöpfte sich in Weihnachtsgrüßen, weil ich mir nicht erlaubt habe, überhaupt nichts zu machen und nur meinem Weltschmerz anheimzufallen. Aber es ist fürchterlich, sie haben manchmal einen Knoten an einer Stelle und dann fangen sie an zu katastrophisieren. Dass sie dann sagen, also wenn ich diesen Knoten nicht gelöst kriege, dann funktioniert das Kapitel nicht. Wenn dieses Kapitel nicht funktioniert, dann geht das ganze Buch nicht. Und wenn ich mit diesem Buch scheitere, dann bin ich als Schriftsteller erledigt, weil Schriftstellerei lebt auch von Selbstvertrauen. Nicht von Größenwahn, aber man muss seinen eigenen Ideen auch vertrauen.
Was hat denn den Knoten nach diesen 3 Monaten wieder gelöst?
Dass ich versucht habe, meinem Agenten zu erzählen, was das Problem ist. Ich habe ihm dann erzählt, es ist doch eigentlich so einfach. Man müsste doch nur eigentlich A machen und B machen und C machen und D. Das war aber nach 3 Tagen, wo wir gegen eine Gummiwand gelaufen sind, ist nichts eingefallen. Und ich brachte ihn wieder zum Flughafen, weil er in Rom lebt. Und auf dem Weg zum Flughafen sage ich, man müsste doch nur dies und jenes und so weiter machen. Und dann guckt er mich an und sagt, ist dir eigentlich klar, dass du gerade die Lösung gefunden hast? Und dann habe ich mich hingesetzt, das sofort aufgeschrieben und das haute hin. Na, also wirklich wie aus dem psychologischen Lehrbuch, wenn man aufgibt zu kämpfen, man kann Ideen nicht kommandieren.
Es
man
ist
muss
dieses
den
Loslassen.
Ideen, ja, man muss den Ideen Gelegenheit geben zu kommen. Aber es ist nicht das Loslassen allein. Man muss sich vorher auch voll saugen. Also es gibt ja das berühmte Beispiel von Archimedes in der Badewanne, der sagt, Heureka, ich habe es gefunden, weil er sich in die Badewanne plumpsen lässt. Nein. Nur in die Badewanne gehen reicht nicht, um einen Geistesblitz zu haben. Man muss vorher vollgesogen sein mit dem Problem, mit dem, worum es mir geht. Aber das darf ich nicht verkrampft angehen, weil Ideen lassen sich nicht kommandieren, die kommen, wann sie wollen. Aber wenn man dann in der Badewanne sitzt oder spazieren geht oder vielleicht sogar Fernsehen guckt oder ein anderes Buch liest, auf einmal ist sie da.
Ja, mir fällt noch ein Zitat des großen Musikkritikers Joachim Kaiser ein, der sagte, naja, wenn man was aus dem Ärmel schütteln will, dann muss man vorher auch was hineintun.
Richtig. Absolut.
Sie sind im Sauerland aufgewachsen, haben wir schon erfahren, haben mit Unsere wunderbaren Jahre ein deutsches Märchen, eine Geschichte erzählt, die in ihrer Heimatstadt spielt, in Altena und jetzt Herrliche Zeiten, der neue Roman. Also ich fand, das liest sich schon wie ein Drehbuch. Schreiben Sie schon im Kopf so ein Drehbuch mit?
Nein, das tue ich überhaupt nicht. Das denken viele Leute, weil ich diese kurzen Kapitel habe mit verschiedenen Perspektiven auch. Aber das hat was mit der Komplexität meiner Geschichten zu tun. Ich versuche, hochkomplexe Geschichten einfach zu erzählen, aber ohne simpel zu sein. Und das setzt voraus, dass man die Komplexität für den Leserinnen, für die Leserinnen und Leser so auflöst, dass es nicht anstrengend wird. Und das mache ich durch diese kleinen Kapitel, die immer aus verschiedenen Perspektiven erzählt werden, die miteinander verschnitten werden, sodass der Spannung erhalten bleibt. Aber so kann man eben ganz komplexe Sachen auf sehr einfache Weise erzählen, ohne dass das simpel wird. Weil es geht mir ja bei aller angestrebten Unterhaltsamkeit meiner Romane, geht es mir ja im Wesentlichen um sehr, sehr ernste Fragen. Hier in Herrliche Zeiten um die Frage, wie war es möglich, dass in einem Europa, das wirklich ein europäisches Paradies hätte werden können, dass dieses offene Europa dann in der Hölle von Verdun landete. Und was können wir vielleicht in unserer Gegenwart, die ja viele vergleichbare Züge aufweist, von dieser Geschichte lernen, warum unsere Vorfahren so falsch abgebogen sind. Und deshalb sind die Hintergründe, auf denen meine fiktiven Figuren ihre Geschichten erleben, extrem sorgfältig recherchiert, weil ich kann bei einer so ernsten Frage, die diesen Roman leitet, das nicht die Handlung in ein Phantasialand hineinprojizieren, sondern das muss die wirkliche Wirklichkeit der damaligen Zeit gewesen sein. Und dafür steht nicht zuletzt Professor Hürter gerade. Das ist der Leiter des Münchner Instituts für Zeitgeschichte und einer der besten Kenner der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert. Und der guckt mir von der ersten Konzeptidee bis zum fertigen Manuskript permanent über die Schulter, dass auch alles seine Richtigkeit hat, was ich in meinem Roman erzähle.
Ja, und da ist doch spannend zu lesen, wie unterschiedliche Meinungen aufeinanderprallen, unterschiedliche Perspektiven, Haltungen und wie die Auseinandersetzung dann stattfindet. Sie haben noch ein Buch veröffentlicht, jetzt zum Geburtstag nämlich erschienen, Alle Erinnerung ist Gegenwart. Ihre Biografie darin liest sich ja im Grunde auch wie ein Film. Ist Ihr Leben ein Film? Kommt Ihnen das manchmal so vor?
Es gab eine Besprechung, ich glaube, also jetzt vor kurzem gab es eine Besprechung, da stand dann drin, wenn man das als fiktive Geschichte lesen würde, würde man sagen, es ist unglaubwürdig, weil ich eben sehr verschiedene Stationen durchlaufen habe in meinem Leben. Ich war ein guter Schüler, ich war ein extrem schlechter Schüler, ich war Unternehmensberater, ich war dann auf einmal Schriftsteller, ich war fast in der Gosse, weil ich mit meinen Salonwissenschaften, die ich studiert habe, Romanistik, Germanistik und Philosophie in den 80er, 90er Jahren eigentlich hoffnungslos aufgeschmissen war. Und dann bin ich erst mit 43 zum Schriftsteller geworden, habe dann sehr großen Erfolg am Anfang gehabt. Dann habe ich auch wieder eine Achterbahnfahrt ins tiefe Tal gemacht. Das war oft anstrengend, das war oft auch angsteinflößend, aber unterm Strich betrachtet würde ich sagen, ist es eigentlich ganz schön so, weil eine spannende Geschichte muss auch wirklich ein paar dramatische Elemente haben. Und was wäre das für ein Leben, wenn das immer nur glatt aufwärts gegangen wäre?
Aufstehmännchen hat man früher gesagt, oder?
Ja, das stimmt. Also da habe ich ein bisschen was von. Und das, glaube ich, ist meine Begeisterungsfähigkeit. Ich kann mich für jeden Mist begeistern. Das ist manchmal völlig deplatziert, aber oft eben hilft es mir auch, wieder Lebensmut und Lebensenergie zu fassen, weil ich gleichzeitig auch seit Jahren oder Jahrzehnten inzwischen an Depressionen leide. Und das sind Höllenfahrten der besonderen Tour. Und wenn ich nicht auf der anderen Seite diese Begeisterungsfähigkeit hätte, wäre ich aus vielen von diesen dunklen Löchern nicht wieder emporgekommen.
Ja, Sie schreiben da von den Dunkelkammern Ihrer Seele. Ja. Was hilft Ihnen denn in so einer schwarzen und schweren Zeit wieder hinaus?
Ja, es sind sehr einfache Sachen, aber es ist vor allem Arbeit. Das hört sich trivial an, ist aber alles andere als trivial, weil Arbeit ist eigentlich die beste Medizin für alles. Wenn man, Freud hat mal gesagt, es gibt drei große Gefährdungen des Menschen. Das ist einmal die äußere Natur, das ist also die Natur, die uns erschlagen kann. Das ist die innere Natur, die Vergänglichkeit, dass wir alle dem Tod entgegenstreben. Und es ist die sozialen Beziehungen, die uns auch zu schaffen machen können. Und mit Arbeit kann man alle drei Faktoren versöhnen. Wir wappnen uns gegen die äußere Natur, wir setzen der Vergänglichkeit etwas Bleibendes durch die Arbeit entgegen und durch Arbeit können wir auch wieder in Verbindung treten mit unserer sozialen Umwelt. Und deshalb, so blöd sich das anhören mag, aber Arbeit ist für mich in meinen verschiedenen Lebensphasen immer die beste Medizin gewesen.
Es sind so viele Protagonisten, die einem so ans Herz wachsen mit ihren Geschichten. Wie geht es Ihnen denn als Schriftsteller? Haben Sie da eine Figur, die Ihnen ganz besonders nahe ist?
Ja. Klar, ich habe da einige Figuren, die mir sehr besonders nahe gehen. Das ist also zum einen Kaspar hier in diesem Fall und natürlich auch die Claire.
Der in den Krieg ziehen muss und der seine Claire und Kaspar finden sich. Hm? Zu viel wollen wir nicht verraten, aber die sich auf schwierigen Wegen finden.
Es gibt aber auch diesen Freevi, der hat dann doch mal eine Sympathie. Das ist im Grunde, ist das ja drastisch gesagt, ein Arschloch. Also das ist ein nationalistisches Arschloch, der allerdings auch dadurch ein Zerrissener ist, dass er von seinem Elternhaus zwiegespalten ist. Seine Mutter ist eine radikale Nationalistin. ist und sein Vater ist ein Liberaler und der maßgeblich an der Entstehung des Kurfürstendamms beteiligt war. Und diese zwei Herzen in seiner Brust neigen sich am Anfang immer nur der Mutter zu, weil auch noch ein Onkel, der ist im Kolonialamt des Außenministeriums, also der für dieses große wilhelminische Europa kämpft. Und davon ist dieser junge Friwi fasziniert. Aber er wird dann auch expediert tatsächlich dann nach China zur Niederschlagung des Boxeraufstands. Er muss dann nach Deutsch-Südwest bei den Metzel-Grausamkeiten erlebt er dann da an den Hereros. Und das löst dann doch verschiedene Entwicklungsprozesse in ihm auf, so dass auch dieser Mensch, der mir am Anfang so tief selbst zuwider war, ich aber mit ihm erlebe, wie das, was er dann alles da sieht, ihn nicht unberührt lässt und er sich anfängt zu wandeln. Und da gewinnt er dann auch meine Sympathien. Und es freut mich, dass Sie sagen, dass diese Figuren Ihnen ans Herz wachsen, weil das ist für mich das A und O. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann können die Leute auch Geschichtsbücher lesen, ne, sondern nur, wenn sie emotional mit den Figuren leben, tauchen sie ein in die fiktive Geschichte und erleben so dann auch dann tatsächlich die historische Geschichte.
Wie Sie das gerade beschreiben, Friwi, der ja erstmal wirklich auch ein unangenehmer Typ ist, fällt Ihnen das schwerer beim Schreiben, über jemanden zu schreiben, der unangenehm ist?
Ich habe es eben ja angedeutet, das fällt mir eigentlich immer sehr leicht, weil ich irgendwie tief im Dunkeln meiner Seele... Nein, ich habe auch sehr unangenehme Seiten, fragen Sie mal meine Frau. Na, und das
was für eine Seite kommt da zum Tragen?
Naja, ich neige zu Hysterie, ich neige zum Übertreiben, ich neige auch dazu, sehr scharf zu werden, wenn mir die Gäule durchgehen. Also ich versuche erst einmal immer sehr offen mit Menschen umzugehen und auch von jedem das Gute zu sehen. Aber wenn die Leute oder wenn ich das Gefühl habe, sie verletzen mich vorsätzlich, dann werde ich extrem unangenehm.
Das ist Sauerländer-Temperament.
Da kann ich auch nicht aus meiner Haut. Meine Mutter hat früher erzählt, dass ich vor Hysterie grün um die Nase geworden bin. Und das ist in mir, das muss ich versuchen irgendwie zu bändigen, aber meine Dämonen verbünden sich dann mit meinen Figuren und wenn das dann den Figuren zugute kommt in ihrer Plastizität und in ihrer Lebendigkeit, ist es ja gut, weil recherchierte Figuren alleine, die bleiben immer Pappkameraden. Erst wenn ich die sozusagen mit meinem eigenen Erlebnishintergrund anreichere, dann gewinnen sie eigenes und wirkliches und glaubhaftes Leben.
Sie haben eben schon mal gesagt, als Unternehmensberater haben Sie in den 90ern gearbeitet. Ja. Was hätten Sie denn gefunden, wenn Sie die Schriftstellerei nicht gefunden hätten?
Das wäre für mich sehr dramatisch gewesen, weil ich habe bei dieser Unternehmensberaterei, in die ich ja wirklich zufällig hineingerutscht bin, das hat mich überhaupt nicht befriedigt. Ich habe zwar sehr gut Geld verdient, aber am Ende des Jahres wusste ich überhaupt nicht, was ich gemacht hatte. Und das war schlimm. Und ich habe dann damals auch Vorträge gehalten mit dem Inhalt, das Leben ist zu kurz, um es mit Geld verdienen zu verplempern. Und habe festgestellt, dass ich genau das selber mache. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nein, ich hatte eine Idee, die mir auf den Nägeln brannte. Das war die Idee zu meinem allerersten Roman, das Bernstein-Amulett. Und die war so massiv in mir, die ließ sich nicht klein kriegen, obwohl ich die eigentlich immer wieder in mir selbst runtergeprügelt hatte. Ich musste ja damals Geld verdienen, ich war verheiratet, wir hatten ein Kind. Und aber das ließ sich nicht machen und dann habe ich ein Jahr Auszeit genommen und habe das Bernstein-Amulett geschrieben und das hat dann tatsächlich mein Leben von Grund auf verändert. Seitdem lebe ich Gott sei Dank vom nicht nur für die Literatur, sondern habe auch das Privileg, von der Literatur leben zu können, was keine Selbstverständlichkeit ist, wofür man auch sehr viel Glück braucht.
Jedes Mal, wenn ein neues Buch kommt, sagen Sie, gab es vorher so eine Initialzündung. Was war das denn beim ersten, beim Bernstein-Amulett? Ja.
Das war der Moment, in dem ich zum Schriftsteller geworden bin, und zwar am 21. August 1989 um 21.45 Uhr. Kann ich so präzise angeben, weil 21.45 Uhr ist heute Journal. Und am 19. August 1989 machten die auf mit den Bildern von den Menschen, den DDR-Bürgern, die in Ungarn durch den Zaun drängten. Und das war für mich so ein Schockerlebnis, weil ich bin aufgewachsen in der Zeit des Kalten Krieges und die Zweiteilung der Welt schien für alle Zeiten zementiert zu sein, in Ost und West, in Gut und Böse, in Kapitalismus und Kommunismus. Und in dem Moment, das wusste ich, geht diese Epoche zu Ende und der eiserne Vorhang, der diese beiden Welten bis dahin getrennt hat, war symbolisiert durch einen Maschendrahtzaun da in Ungarn, mehr war das ja gar nicht mehr. Und das brach weg und da wusste ich, jetzt fängt eine neue Zeit an. Und in der Sekunde hatte ich die Grundlage, Grundidee für diesen Roman Bernstein-Amulett, nämlich eine Familie kommt gegen Kriegsende noch einmal wieder zusammen zu einer Hochzeit, dann schlägt die Faust Gottes in Gestalt des Kriegsendes in diese Familie hinein. Die Mitglieder der Familie werden über ganz Deutschland versprengt und brauchen ein halbes Jahrhundert, um wieder zusammenzufinden. Also die Geschichte des geteilten und wiedervereinten Deutschlands am Beispiel einer Familie.
Dennoch, wenn die Geschichte im Kopf ist, ist sie noch nicht geschrieben.
Nein.
Sie hatten keine Erfahrung als Schriftsteller, Sie haben Tagebuch geschrieben. Wie sind Sie es angegangen?
Ja, ich habe dann erst einmal versucht, mir die Geschichte in Kurzform zu erzählen. Dann fängt man an mit diesen Fragen. Ja, wer heiratet denn da? Nur wo heiraten die? Was sind deren Verwandte? Was sind deren Hintergründe? Und so kristallisiert sich das dann so nach und nach zusammen, dass man erstmal die Figuren in ihrer Lebenswelt hat. Wie haben sich auch ineinander verliebt? Ganz wichtig natürlich. Ne, waren die Eltern dafür? Waren sie dagegen? Also das, was das wirkliche Leben ausmacht. Ich gehe immer von Fragestellungen aus, die im wirklichen Leben sich jedermann auch so stellen würde. Und so wächst dann die Geschichte Schritt für Schritt. Und als erstes mache ich dann so eine Grundskizze, wie die Geschichte ganz grob verlaufen können, auch in welchen Etappen sie sich vollzieht. Weil wenn man eine Zeit hat zwischen 1945 und 1989, Mauerfall, dann hat man ja eine große Strecke. Soll man die durcherzählen oder nimmt man ein paar Etappen, die signifikant für die damalige Zeit sind? Ich habe mich für Letzteres entschieden. Und so entsteht Schritt für Schritt diese Geschichte im Kopf, im Wechselspiel zwischen Kopf und Papier.
Wer ist die erste Leserin, der erste Leser?
In der Regel meine Frau. Na, die ist schon mehr als die erste Leserin, weil die schon von mir traktiert wird beim Mittagessen und beim Frühstück und beim Abendessen, was mir gerade so durch den Kopf geht. Und das ist für sie natürlich schwer auseinanderzuhalten, welche Ideen haben Bestand, welche Ideen waren nur Eintagsfliegen und werden wieder verworfen. Und bei Herrliche Zeiten hat sie jetzt das erste Mal drauf bestanden, ich lese das fertige Buch und nicht die ganzen Zwischenschritte.
Und wie ist sie dann als Kritikerin?
Sie ist ganz zufrieden. Nein, aber sie ist eine strenge Kritikerin. Sie hat leider überhaupt kein Talent zum Bewundern. Und das hat mich schon oft sehr ärgerlich gemacht, weil wenn ich dachte, ich habe jetzt mal was ganz Großartiges gemacht und sagt, ja, kann man lesen, na, dann ist das für mich natürlich Majestätsbeleidigung.
Aber Sie wissen doch, wie das hier ist. Nicht geschimpft ist doch schon gelobt genug.
Ja, aber sie ist keine Schwäbin, sie ist Türkin und die sind ja eigentlich normalerweise überschwänglich.
Na, vielleicht hat sie sich so gut integriert in Tübingen, dass das in sie übergegangen ist.
Ja, da muss ich sie vielleicht mal wieder dazu bewegen, etwas mehr auf ihre Wurzeln zu achten. Nein, aber das ist dann, ich nehme das dann sehr ernst. Und meistens hat sie auch recht, vor allem so im psychologischen Bereich. Ne? Sie ist eine sehr, sehr gute Psychologin und sie spürt sofort, wenn eine Figur nicht wirklich stimmig ist.
Und ändern Sie dann sofort, wenn dann eine Kritik kommt? Und
bei Kritik reagiere ich in drei Phasen. Als erstes, das ist Majestätsbeleidigung. Als zweites werfe ich mich auf den Boden und sage, ich nichtswürdiger, nichtsnutziger, ahnungsloser Mensch. Natürlich haben die anderen recht, nicht ich. Und dann kommt eigentlich erst die reife Reaktion und sage ich, ja, wenn das jetzt ein, zwei Leute, deren Urteil mir was wert ist, wenn die das sagen, dann ist was dran. Aber dann versuche ich nicht einfach das so zu machen, wie die es gesagt haben, sondern etwas Besseres, Neues zu erschaffen. Und das wird es dann auch in der Regel. Und deshalb bin ich für diese Kritik, auch wenn sie wehtut, bin ich immer sehr dankbar.
Kritik als Ansporn.
Ja.
Dicke Bücher habe ich bei Karl May lesen und schätzen gelernt. Wer hat's gesagt?
Das habe ich gesagt.
Ja, das habe ich gesagt.
Also das war tatsächlich so. Ich habe mit 8, 9 Jahren angefangen, dicke Bücher zu lesen. Das war Karl May. Und ich habe auch damals immer den Ehrgeiz gehabt, ich muss jedes Wort, ja jeden Buchstaben eines Buches auch in mich aufgenommen haben. Und bei diesen langen Landschaftsbeschreibungen von Karl May war das manchmal eine echte Challenge. Aber ich war dadurch an dicke Bücher gewöhnt. Und als ich dann, im Alter von 12 Jahren, im Bücherschrank meiner Eltern fand ich dann ein Buch. Da ging es um eine Lübecker Kaufmannsfamilie. Das war auch ein dickes Buch. Lübecker Kaufmannsfamilie. Und da ging es rauf und runter und hin und her. Und das habe ich verschlungen wie Karl May. Und das waren die Buddenbrooks von Thomas Mann. Und zum Glück komme ich nicht aus einem Bildungsbürgerhaushalt. Na, der hätte mir verboten, mit 12 Jahren Thomas Mann zu lesen. Und meine Eltern fanden das völlig in Ordnung. Und so habe ich Thomas Mann mit 12 Jahren gelesen. Und seitdem habe ich die beiden Vorbilder, Thomas Mann und Karl May.
Ja, und die haben, ihre Eltern offenbar haben selber gerne gelesen.
Sehr gerne. Ja, also schon mein Großvater, Sattlermeister vom Beruf, im Jahre 1886 geboren, konnte fluchen wie ein Rohrspatz. Der aber, dem ich die Sprache in herrliche Zeiten zu verdanken habe. Weil der hat ja genau in der Zeit, das war seine Jugendzeit, die ich hier beschreibe. Und deshalb habe ich die Sprache drauf. Und der war der beste Kunde in der Stadtbibliothek. Und der hat dann immer Schokolade für die Fräuleins, wie er sagte, dann mitgebracht, damit sie ihm besonders gute Bücher empfahlen. Und später habe ich mir einen Sport rausgemacht, ihm Bücher zu empfehlen, beispielsweise den Zauberberg von Thomas Mann. Und dann kam er mal wutschnaubend aus seinem Zimmer raus und sagte, Thomas Mann, dieses Arschloch, der braucht 3 Seiten, wie sich jemand eine Zigarre angesteckt hat. Womit er nicht ganz Unrecht hat. Vielleicht ist ein Kritiker an ihm verloren gegangen.
Wobei, wenn man jetzt Herrliche Zeiten liest, Heinrich Mann, Der Untertan, haben Sie bestimmt auch gelesen.
Natürlich, ein großartiges Buch, ja. Also das ist ja auch etwas, was mich heute ein bisschen traurig stimmt. Dass also der historische Roman in Deutschland eine sehr große Tradition hat. Heinrich Mann, wie Henri Quatre beispielsweise, Leon Feuchtwanger, das sind ja wirklich tolle Namen. Und der historische Roman ist ein bisschen untergegangen in den Nullerjahren, gerade aufgrund des damals überragenden Erfolgs, allerdings durch Bücher, die ihre Historizität vor allem daran erkennen ließen, dass es keine Autobahn und keine Waschmaschine gab. Ja, und deshalb haben die Bildungsbürger, die früher sehr gerne den historischen Roman gelesen haben, weil sie darin auch etwas lernen können, zunehmend Abstand vom historischen Roman genommen.
Wobei der historische Roman boomt, hat man eigentlich den Eindruck.
Jetzt nicht mehr. Das ist vorbei. Na, das ist wirklich vorbei. Und das hat was eben mit dieser sich überschlagenden Entwicklung in den Nullerjahren zu tun. Und der hat dieses Image des historischen Romans großen Schaden zugefügt.
Wobei es heißt ja immer, es kommt alles in Wellen. Also insofern wird es wahrscheinlich dann wieder eine Welle geben. Und Sie konnten da immer mitschwimmen, ne?
Nein, ich habe auch da wirklich deutliche Rückgänge erleben müssen, ne? Und die manchmal auch bis an die Existenzgefährdung gingen. Und das ist dann natürlich schon bedrückend, wenn man nicht nur Ideen produzieren muss und schon mit sich selbst genügend kämpft gegen Schreibblockaden, aber dann auch in wirtschaftliche Nöte kommt und sich fragt, ich hänge ja auch noch andere Menschen von meiner Tätigkeit ab und die finanziell versorgt werden wollen und müssen und die ich auch versorgen will. Und wenn das dann nicht mehr unbedingt gewährleistet ist, dann wird es dramatisch mit der eigenen Existenz. Aber ich mache mit diesen Situationen insofern meinen Frieden, weil ich sage, das sind Turning Points in meinem Leben und dann wird es auch besser. Ich habe fast jede Nacht Albträume. Das ist schon seit Jahren. Hm. Und zuerst war das schlimm. Ich habe gegen angekämpft. Inzwischen sage ich, ein guter Film hat Spannung. Na, und wenn es dem Helden nicht an den Kragen geht, dann ist es ein langweiliger Film. Na, und so habe ich mein personalisiertes Nachtprogramm. Na, das ist mein Privatfernsehen, das ich dann in der Nacht und habe so meinen Frieden damit gefunden. Weil, was soll man denn machen? Wenn es so ist, ist es so. Und da halte ich mit Karl Valentin, der mal gesagt hat, ich freue mich, wenn es regnet, weil wenn ich mich nicht freuen täte, wird es auch regnen.
Gibt es eigentlich so etwas, was Sie haben so unglaublich viele Romane geschrieben, wo Sie sagen könnten, das verbindet meine Romane?
Ja, das denke ich schon. Es geht immer darum, wie Menschen Schicksale erleben und wie durch individuelle Menschenschicksale historische Geschichte erlebbar wird. Das ist sicherlich das, was zusammenkommt. Und dann habe ich ja zwei große Reihen, wenn Sie so wollen. Ich habe einmal 5 Deutschland-Romane, das ist ein Panorama. Deutschland im 20. Jahrhundert von der Reichsgründung 1871 bis zur Einführung des Euro 2002. Also das ganze deutsche Jahrhundert als großes Panorama. Und das eingebettet in 10 historische Romane, die 1000 Jahre europäische Kultur und Geistesgeschichte erzählen. Und deshalb, wir sprachen eingangs darüber, habe ich mal, ich habe das gemerkt, als Helmut Kohl starb. In einem Nachruf wurde gesagt, seine 2 großen Themen war Deutschland im 20. Jahrhundert und B, eingebettet in die große europäische Geschichte. Und da dachte ich, ja, das ist auch genau das, was ich mache. Ne, also der Helmut Kohl der deutschen Belletristik.
So kommt man dann zu dem Namen. Und der wird dann auch immer wieder aufgegriffen, gerne, wahrscheinlich von Journalistinnen und Journalisten. Das kann ich mir gut vorstellen. Wir wollten noch übers Sauerland sprechen, denn Sie sind regelmäßig immer wieder im Sauerland. Was bedeutet Ihnen Ihre Heimat?
Heimat. Heimat ist, wo man sich nicht erklären muss. Der Satz ist leider nicht von mir, sondern von Herder, dem Philosophen. Und ich finde den aber so wahnsinnig treffend, weil Heimat ist da, wo man sich nicht erklären muss. Wenn ich in Altenheim, meiner Heimatstadt, rumlaufe und rede mit den Leuten, ey, du Blödmann, wie geht's dir? Na, ist kein Mensch beleidigt. Na, sondern,
die aber freuen wenn ich, sich.
Die freuen sich, dass sie weiß, das kommt von Herzen. Ja. Na, wenn ich das hier in Tübingen sage, dann werde ich erst einmal doch ein bisschen irritiert angeguckt. Im Sauerland, wenn ich dann sage, hallo Franz, wie geht's dir? Dann sagt er, ja, bin ich denn doch nicht mal mehr ein Blödmann wert? Dann ist der beleidigt.
Was ist es denn für ein Menschenschlag, wer die Sauerländer nicht kennt?
Kerz und Köppe. Na, sie reden nicht viel im Gegensatz zu mir, deshalb muss ich noch mal ein bisschen forschen, wer in meiner Familie noch alles da gewesen ist. Müssen ein paar Rheinländer dabei gewesen sein.
Haben Sie noch nicht geforscht?
Doch, aber ich bin da nicht fündig geworden. Und ja, man kann sich auf sie verlassen, sie sind manchmal sehr schroff, aber sie sind sehr klar. Und man kann sich eigentlich in der Regel darauf verlassen, was sie sagen. Außerdem haben sie in der Sprache ungefähr so viele Worte für Regen erfunden, wie die Inuit für die Farbe weiß.
Ne?
Und ja, Plaisern beispielsweise, Fisseln und all diese Worte. Da tun sie mal nicht so harmlos, die kommen ja selbst aus dem Sauerland.
Ja, aber ich muss ja erst mal investigativ fragen hier.
Und ich sage immer, wir haben den Regen erfunden. Wenn Leute mich fragen, also was ist am Sauerland so interessant, dann sage ich ja, wer sich für Regen interessiert, der wird da fündig. Ne? Wir haben den Regen erfunden.
Es soll
erfunden.
Auch Regenfans geben.
Ja, natürlich. Und wir sagen ja auch, dass das Sauerland ist dem lieben Gott seine Pissecke und hat aber den Vorteil, dass wir bestes Brauwasser haben. Also sehr viele große Brauereien, deren Namen ich jetzt nicht nennen darf, kommen
aus dem
Sauerland.
Machen wir mal weiter mit dem Schützenfest, ja. Wenn wir jetzt schon beim Bier gelandet sind.
Ja, das ist organisch.
Zu einer Sauerländer-Biografie gehört es ja manchmal, dass man auch mal den Vogel abschießt. Haben Sie das schon mal probiert?
Nein, das habe ich noch nicht gemacht, weil ich feiere lieber, als dass ich da auf dem Thron sitze und würdige Gesichter ziehen muss. Ja, und ich bin ein begeisterter Schützenfestgänger und mir wurde im Schützenfest, dem letzten Schützenfest, eine unglaubliche Ehre zuteil, nämlich es trifft sich der Vorstand vor dem Schützenfest immer auf der Burg Altena, erste Jugendherberge der Welt, und mit Damen. Und da darf dann jemand eine Rede halten. Und ich sage Ihnen, das sind nur die Besten der Besten, die da zugelassen werden. Und im letzten Jahr durfte ich das machen. Und es war mir ein solches Vergnügen. Ich habe die dann erst angesprochen und habe gesagt, ja, ich freue mich hier heute vor euch sprechen zu dürfen, weil ich gehe davon aus, dass mindestens 3/4 von euch in einem Bett vom Bettenprange gezeugt wurden. Meine Eltern hatten das führende, weil einzige Bettengeschäft in Altena und die sind alle in einem Bett vom Bettenprange. Und dann standen sie geschlossen auf und bekannten sich zu ihrem Zeugungsort.
War die Rede eigentlich schon durch, oder?
Die war gelaufen, da konnte ich danach eigentlich jetzt selber sich wollen, die Stimmung war Bombe.
Wie ist es denn eigentlich? Sie haben jetzt so viel geschrieben, das nächste Buch ist bestimmt schon in der Schublade, oder?
In der Schublade noch nicht, aber die ersten vagen Vorstellungen in meinem Kopf. Ich würde sehr gerne einen Gegenwartsroman schreiben. Das habe ich bisher nicht getan, weil ich nie eine Epoche erkennen konnte in unserer Gegenwart. Jetzt erkenne ich sie und muss sagen, leider. Und das ist eine Epoche des europäischen Verfalls. Wieder wie bei herrliche Zeiten sehr ähnlich. 2002 bei der Einführung des Euro haben wir alle gedacht, jetzt bricht das glückliche Europa aus. Und es war nur die Frage, in welcher Gestalt, also ein Europa der Völker oder die Vereinigten Staaten von Europa, wie auch immer. Und dann gab es die Finanzkrise, die Griechenlandkrise, die Migrationskrise, die Corona-Krise und dann zum Schluss der Überfall Russlands auf die Ukraine. Und mit Europa ging es immer weiter den Bach hinunter. Und das möchte ich nachzeichnen, wie dieser Wege und Irrwege verlaufen sind in einem Roman, der von 2002 bis 2022 spielen wird.
Jetzt wollen wir gar nicht so dystopisch enden. Ja. Gibt es denn dann einen Hoffnungsschimmer?
Ja, ich werde, weil ich meine Leser nicht da hinein entlassen möchte und auch mich selbst nicht, werde ich dann einen Epilog schreiben dazu, der in fernerer Zukunft als das Erscheinungstermin des Buches sein wird. Und da werde ich dann sozusagen meine Vision von Europa, wie Europa vielleicht doch trotz allem sein kann, entwerfen, aber natürlich eingebunden in eine Romangeschichte.
Dann sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank für den Besuch heute Vormittag, Schriftsteller Peter Prange.
Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.